Für unsere lose, aber sehr beliebte Reihe namens Bescheuerte Podcast-Einstiege habe ich heute mal eine Fortsetzung, nämlich die Bloßstellung aller Beteiligten gleich in der Anfangsminute. Deshalb möchte ich aus einer WhatsApp-Kommunikation zitieren. Vom Samstag um 13.18 Uhr kam hier eine bei mir an und da in der stand, hieße Pascal Köpke, Pascal Meyer, hätte man ihn nicht geholt. Ich wollte irgendwie so tun, als hätte ich den Gedanken auch gehabt und habe deshalb zurückgeschrieben. So in etwa war mein Gedanke vor knapp 11 Minuten. Der Club spielte da gerade seit 18 Minuten Fußball in Braunschweig. Und Pascal Köpke, der nicht Pascal Meyer heißt, hat danach zwei Tore geschossen. Wollen wir uns entschuldigen, Florian Zenger? Hallo, du hast diese WhatsApp an mich geschrieben. War
Ja.
klar, dass dann sowas passiert, ne?
Ja.
Wir müssen mehr Spieler beleidigen.
Das war dann auch so, das war mein Gedanke direkt danach. Ich habe
Ja,
nur leid, mir
kam
ist
dann
leider,
nichts mehr.
da
Ja.
kam nichts mehr. Ja, ich hätte vielleicht doch noch irgendwie noch
Den
was erfinden können.
Schleusener oder sowas.
Ja,
Ja.
das war dann
Ärgerlich.
nichts mehr. Aber an sich muss ich dazu sagen, ist der Gedanke mir ja nicht da das erste Mal gekommen, aber er hat natürlich dann, hat es wahrscheinlich gespürt, dass sich gedacht hat, dem Zenger drücke ich jetzt eine rein und dann hat er zwei Dinger gemacht.
Ja.
Bisschen mit Hilfe von Felix Dornebusch.
Das ist allerdings richtig. Und geholfen hat es dem ersten FC Nürnberg trotzdem nichts, weil die anderen drei Tore geschossen haben. Die anderen waren Eintracht Braunschweig. Und wir wollen über dieses Spiel sprechen, über den Club, der sich mal wieder sehr zielstrebig Platz 16 annähert und über das große Ganze natürlich. Mein Name ist Fadi Kiblawi. Ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von nordbayern.de. Und unseren Herr Sponsoren stellt euch jetzt schnell Thomas Korell vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
In den Minuten vor diesem Podcast, ungefähr bis 5 Minuten vorher, habe ich mit Dieter Hecking telefoniert, der gerade auf dem Nachhauseweg ist. Er ist noch etwas im Norden geblieben. Wir haben telefoniert, weil ein Interview mit ihm erscheinen soll am Mittwoch oder Donnerstag in Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung auf nordbayern.de, weil Dieter Hecking am Mittwoch 100 Tage im Amt ist. Ich darf noch nichts erzählen aus diesem Interview, weil man das ja alles autorisieren lassen muss in diesen Zeiten, was die Menschen so sagen. Aber grundsätzlich hörte er sich eigentlich ganz okay an und sagte auch, dass Pascal Köpke ein sehr guter Stürmer ist für die zweite Fußball-Bundesliga. Du siehst das anders, Florian? Und damit meine ich mich immer gleich mit, nachdem ich ja diese doofe Antwort gegeben habe. Ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht einfach zurückgeschrieben habe. Was? Warte mal, Köpke,
Der macht gleich zwei Buden,
ja,
pass
wird
auf.
gleich funktionieren. Aber naja.
Ja, also, das ist, glaube ich, bei mir eher so der generelle Impuls zu sagen: Ja, ich weiß nicht, ob man den wirklich geholt hätte, wenn, also einfach wegen des Namens und so weiter. Nachdem der ja auch vorher eine lange Zeit hatte, wo er in Berlin jetzt nicht funktioniert hat und eigentlich auch wirklich nur in Aue gut funktioniert hat, was dann immer so ein bisschen darauf deuten lässt, dass es ein gewisses System ist oder eine gewisse Spielweise ist, die
Tedesco war sein Trainer damals, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder
müsste
ist
sein,
das,
ja, das müsste schon ungefähr die
bilde
Zeit.
es mir ein, dass das, ja, aber okay, bevor
Ja.
ich weiter laienhaft dazwischen quatsche, ja, weiter.
Ja, und dem, also das deutet dann so ein bisschen darauf hin, eben, dass da vielleicht, dass er eher von einem System profitiert, als jetzt so ganz generell. Aber mal, es kann ja auch durchaus sein, dass das System, das jetzt dann da kommt und das am Entwickeln ist, ihm wieder liegt und dann ist ja alles gut, dann ist es ja auch gut, dass man ihn geholt hat.
Ich habe tatsächlich in meinem entfernteren Freundeskreis, Bekanntenkreis, jemanden, der sich sehr für Erzgebirge Aue interessiert. Und der sagte damals, als der Club Pascal Köpke verpflichtet hat, also großartig, er wäre so einer, der halt dann auf die, wie nennst du sowas, Steckpässe wartet und dann allein aufs Tor zugeht und dann eben trifft. Zumindest das erste Tor am Samstag war das ein Steckpass, den Robin Hack da spielt? Ja. Das war dann, so muss der Club spielen, um Köpke und sich selbst erfolgreich zu machen.
Ja, also das ist schon durchaus richtig. Die Sache ist halt die, das ist natürlich so ein Spiel, wo man dann halt irgendwie an der Abseitslinie wartet oder so weiter. Und das ist jetzt bisher eigentlich nicht so ganz das, was funktioniert hat. Also
wir wollen jetzt aber keine Witze über Adam Strelak machen. Weil
nee, ich wollte aber an das Spiel erinnern, weil das, wo Strelak eben diese 4 Abseitsstellungen binnen ganz kurzer Zeit hatte, weil da waren ja 3 andere auch noch. Das war ja dieses gegen Darmstadt, wo 7 insgesamt waren. Also das ist natürlich dann, das braucht halt dann Timing. Das ist schwierig. Und die Spielweise bisher war eben, also ich glaube schon, dass das ein Ziel wäre, die Bälle so zu spielen, also schnelles Umschalten auf Steckpass, auf die Schnittstelle, jemand läuft drauf, geht ins 1 gegen 1 gegen den Torwart. Es hat aber bisher halt nicht so funktioniert. Also ich kann mich jetzt, klar kann man sagen, ne, sind trotzdem letztlich 2 Kontertore schon passiert, also das 1-0 gegen St. Pauli und letztlich ja auch, also das Tor am jetzt am Samstag ist ja letztlich auch aus einem Gegenpressing und aus einer Gegenbewegung entstanden. Also es sind schon so Ansätze da. Und vielleicht kann man ihn dann auch besser zur Geltung bringen, wenn das noch besser sitzt. Aber an sich denke ich da, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Position, dass der Name schon eine Rolle gespielt hat.
Ja, also, das ist ja auch eine schöne Geschichte. Er hat jetzt genauso viele Tore, wenn meine sehr gewissenhafte Wikipedia-Recherche richtig war. Genauso viele Tore für den ersten FC Nürnberg in Pflichtspielen geschossen wie sein Vater, der berühmte Torwart.
Dafür Elfmeter zu brauchen.
Ohne dafür Elfmeter zu brauchen. Also dann doch der bessere Angreifer, zumindest in der Familie Köpke, ist Pascal.
Ja.
Das halten wir jetzt mal so fest. Am Ende hieß es trotzdem 3-2 für Eintracht Braunschweig. Es wurde wieder einmal eine Führung verspielt. Wir wollen nicht über diesen Witzelfer sprechen. Das sagt ja auch Dieter Hecking, da kann man mal erwähnen. Aber auch in der Situation hätte man das alles besser verteidigen können. Am Anfang der Saison hat Robert Klaus nicht zu Unrecht immer darauf verwiesen, oder ja, immer ist gut bei, ich glaube, 2 Spiele waren es, dass die Defensive ganz, ganz okay ausschaut. Jetzt nicht mehr so wirklich. Ne? Jetzt schaut sie wieder so aus wie die des letzten Jahres. Gibt's da?
Ja,
Widerleg mich mit Zahlen.
Ja, also es ist natürlich klar, du siehst jetzt man sieht die 10 Gegentore und denkt sich, 10 in 6 ist schon nicht wenig. Dann
wie will man denn so aufsteigen? Ja,
das hast jetzt du gesagt. Denn dann sage ich, naja gut, bei den 10 Gegentoren sind halt auch 3 Elfmeter dabei. Mhm. Das heißt, das ist schon mal nicht aus dem Spiel raus.
Ein großartiger Distanzschuss fordere ich hier ja immer, seitdem du mir gesagt hast, Distanzschüsse, kompletter Quatsch, fordere ich hier, wenn ihr den Ball habt, schießt.
Schießt einfach, ja. Ich kann jetzt muss ein bisschen ausholen, es gibt ja quasi, also es gibt Expected Goals, ist klar, also Torwahrscheinlichkeiten, und wenn man dann eben rechnet, dass ein Elfmeter so eine Wahrscheinlichkeit von 0,76 hat, also von 76%, dass der reingeht, dann hast du halt auf jeden Fall schon mal mehr als 2 Gegentore bei den Expected Goals zusätzlich. Ich hab mal mir die Mühe gemacht und die bei allen Zweitligisten die Elfmeter rausgerechnet, also Non-Penalty XG und Non-Penalty XG against, und dann landet der Club bei aus dem Spiel raus bei ungefähr 7,2 Expected Goals Against, also ungefähr bei dem, was er auch kassiert hat, nämlich 7 Tore, da wäre er auf Platz 8 von, in der Liga. Also da sind ganz viele dahinter, da wäre Kiel, Osnabrück, Braunschweig, Darmstadt, Hannover, Bochum, St. Pauli, Aue, Würzburg und Sandhausen haben alle mehr Expected Goals
Against. Wo steht denn die Spielvereinigung Fürth in dieser Tabelle?
In der Expected Goals, Non-Penalty Goals, Expected Goals, Non-Penalty Expected Goals Against sind sie auf 5. Mhm. In der Tordifferenz, wenn man quasi Non-Penalty XG gegen Non-Penalty XG Against aufrechnet, sind sie Zweiter.
Die größte Sensation ist, dass ich immer noch den Faden nicht verloren habe. Da merkt man, dass ich inzwischen ein regelmäßiger Leser deiner Kolumne bin und mir zumindest einbilde, dass ich weiß, worüber du redest und schreibst.
Um das abzuschließen, Fürth ist nach reinen Non-Penalty-XG aus dem Spiel raus nach Expected Goals die beste Mannschaft in der Liga.
Okay. 12. Also die könnten aufsteigen.
Die könnten aufsteigen, die werden aber, also das ist jetzt mein Hot Take, die werden Probleme mit der Kadertiefe kriegen, weil der Kader relativ klein ist. Ja. Und das wird am Ende dann der Grund sein, warum es nicht funktioniert. Leitl lässt einen wunderbaren Fußball spielen, hat einen ganz anderen Ansatz als Robert Klaus, nämlich ganz viel Ballbesitz, ganz viel Gegner herspielen und so weiter. Also sind beides legitime Ansätze, muss man gleich dazu sagen.
Auf jeden Fall.
Und aber hat halt jetzt auch so den Vorteil, er hat vom Personal her, da ist jetzt quasi die Corona-Krise fast ein bisschen ein Vorteil, weil sich am Personal ein bisschen zwar was geändert hat, weil er natürlich ein paar verloren hat, aber beim Nachlegen nur ganz gezielt und die Spieler, die jetzt in Fürth auf dem Platz stehen, die spielen schon lang zusammen.
Aber beim ersten FC Nürnberg doch auch?
Ja, aber unter einem anderen System. Und das ist natürlich schwieriger. Also das ist natürlich wieder ein ganz anderer Fußball, der gespielt werden soll, als unter Jens Keller. Jetzt kann man sagen, naja, die Kontinuität ist eher Kanadi, Klaus. Da ist ein bisschen mehr Kontinuität da.
Hast du gerade Kanadi und Klaus miteinander?
Ja.
Ja.
Ist natürlich nicht die gleiche Idee, aber da sind zumindest mehr Parallelen als zwischen dem, was Jens Keller
hat. Hast du die PowerPoint-Präsentation von Robert Klaus schon irgendwo entdeckt in den Tiefen des Internets?
Ich suche immer noch.
Aber lass uns noch mal kurz zurückkommen zur Defensive. Also ist sie doch nicht so.
Ja, also ich meine, man sieht es an so Geschichten wie, wenn man sich zum Beispiel mal beim Braunschweig-Spiel anschaut, die schießen halt. Die kriegen 3 Bälle aufs Tor, die Braunschweiger, die sind alle drin. Darunter ist dieser wunderbare Freistoß, der vorm Abschluss eine Wahrscheinlichkeit von 2% hat, dass er reingeht.
Der Fernschuss meinst du, nicht der Freistoß, sondern der
Fernschuss. Fernschuss, ja.
Ja.
Wo du natürlich trotzdem sagen musst, du musst trotzdem Druck auf den Schützen machen, weil wenn du keinen Druck auf den Schützen machst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass er reingeht. Ja. Da gibt es ein wunderbares Mittel, das jetzt gerade so in der Statistik ausprobiert wird, das nennt sich Post-Shot Expected Goals, also dass man quasi guckt, wie viel Druck war drauf, wie steht der Torwart und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit berechnet nach dem Schuss. Mhm. Er war bei dem Schuss schon bei 20%, also deutlich höher und man sieht dann eben, man hätte das mit Druck verhindern können, da kann man durchaus drüber reden. Trotzdem, das Ding geht trotzdem in den seltensten Fällen rein.
Ja. Schön anzusehen war es schon.
Schön anzusehen war es schon, ja. Und dann hast du hast einen fatalen Stellungsfehler von Asker Sørensen und dann steht es 2-2 und dann über den Elfer soll man ja nicht reden.
Ja, Sørensen, wohin er da will,
also ich kann
weiß auch
ich
keiner denke, so ich kann recht. War da Tim Handwerker noch irgendwo in der Nähe? Tim oder Handwerker
war vorne und er hat gesehen, er müsste eigentlich die linke Seite abdecken, merkt aber dann, der Ball kommt gar nicht auf außen, sondern halt auf seine Innenseite und muss dann korrigieren. Ja. Also ich kann es erklären, es ist natürlich trotzdem ein Fehler. Also, und dann hast du halt, also die haben von den Abschlüssen her, waren die eigentlich nicht so gefährlich, die haben halt ihre da war halt jeder Schuss drin, der aufs Tor ging. Und das ist so ein bisschen schwierig. Natürlich gibt es Punkte in der Defensivarbeit, wo ich sage, da muss man dran arbeiten. Also zum Beispiel die Außenverteidiger verlieren zu oft direkte Duelle. Also, dass halt dann doch der Gegner zum Flanken kommt. Da gab es zwei, drei Szenen. Also, ich glaube, die eine Szene
war. Wir kritisieren hier übrigens auch nicht Enrico Valentini. Also, das ist ne? nur als Erinnerung. Hier gibt es ein paar Regeln in diesem so. Podcast. Und dann, so. Ja, genau.
Deshalb spreche ich ja allgemein von denen aus.
Ja.
Da gibt es die eine Szene, wo der Ball, ich glaube, Proschwitz grätscht den dann an Außenpfosten oder so, wo der.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Handwerker, der da das Duell außen verliert. Und solche Szenen, wenn du hast du natürlich immer die Gefahr, weil letztlich einer der wichtigsten oder der gefährlichsten Momente ist immer, wenn der Ball von der Außenlinie wieder in den Rücken der Abwehr kommt. Da ist man einfach schlechter geordnet. Und die Dinger zu verhindern, da tun sie sich schon noch schwer.
Ja, aber ich höre so ganz katastrophal willst du diesen Saisonstart nicht finden?
Ich will ihn nicht katastrophal finden. Ich finde, also wenn man sich so alles so anguckt, ich denke, das ist immer so ein bisschen Frage der Erwartungshaltung. Natürlich ist es so, wer sich jetzt gedacht hat, naja, jetzt wird alles gut und wir greifen da vorne mit an. Also ich habe da auch um eine Kiste Bier gewettet, dass der Club nicht unter den ersten sechs landet, mit einem Kumpel.
Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich das war oder so.
Dir habe ich es erzählt beim Spiel gegen Sandhausen. Du hast nur gemeint, du hättest die Wette auch gemacht, also als Stelle meines Kumpels, nicht an meiner Stelle.
Ich bin ein so großartiger Wetter, ich würde sie jetzt noch annehmen. Und
ja, können wir gerne machen.
Okay, ich kriege noch einen Kasten Bier übrigens vom Kollegen Uli Dickmeier, falls der das hört. Wettschulden und so.
Dann setzen wir halt noch einen drauf und irgendwann, wenn man sich wieder in größerer Runde treffen kann, dann.
Ja, 2026. Ja, genau, so machen wir es. Okay, ja.
Also und dementsprechend, ich.
Deine Erwartungen waren gering und.
Genau, meine Erwartungen erfüllt. Sind halt, dass das Ganze so am Ende auf 10 bis 12 rausläuft und da sehe ich den Club so insgesamt. Sehe ich den schon auch da, weil es halt auch so Sachen sind, wie wenn man sich anguckt, die beiden Niederlagen passieren beide in der 92. Minute nach einem ruhenden Ball aus dem Spiel raus. Man ist immer in Führung, man muss halt nur mal die Führung nach Hause bringen. Es gibt genug Punkte, wo man sagt, da kann man irgendwie mit leben, aber natürlich gibt es genug Punkte, wo man sagen muss, nee, das läuft halt nicht, Führungen hergeben und so weiter. Und das ist halt dann die Mischung, die für mich so diesen ja, also wenn ich heute Geld auf den Platz setzen müsste, würde ich auf 12 setzen. Mhm. Den so ungefähr.
Okay, das hört sich sehr langweilig an. Aber langweilig ist ja...
Ein 12. Platz, wenn man sich's realistisch betrachtet, ist ein 12. Platz wahrscheinlich über die Saison gesehen nicht langweilig, weil der 12. in der zweiten Liga immer viel Kontakt nach unten hat.
Ja.
Also die ruhige Saison wird es wahrscheinlich nicht. Andererseits, ich meine, man muss sich ja nur mal jetzt die Tabelle noch angucken. Also wenn man mal ganz ehrlich ist.
Deshalb würde ich ja die Wette mit dem Aufstieg immer noch eingehen.
Ja, weil, wenn
du, es sind ja bloß 5 oder so.
Von 15 auf 5 hast du 3 Punkte. Mhm. Und obwohl Fürth so viel besser spielt, sind die auch nur 3 Punkte weg. Und auf Kiel sind es 5 Punkte und auf Bochum, die auf 2 und 3 liegen. Also die einzigen, die da vorne ein bisschen weglaufen, bisher sind der HSV, aber die werden bestimmt noch einen kreativen Weg finden, diesen Vorsprung zu verspielen.
Ja, das hat Uli Dickmeier, glaube ich, hier auch schon mal angekündigt, dass man diese Bemühungen auszusehen wie eine Spitzenmannschaft jetzt nicht ernst nehmen sollte beim HSV. Und daran halten wir uns natürlich, HSV nicht ernst nehmen. Wie siehst du dich... Ich habe dich heute noch gar nicht Nerd genannt. Wie sehr hast du dich denn als Nerd gefreut, als Dieter Hecking den Trainer Robert Klaus vorgestellt hat?
Das ist jetzt lustig. Also die Nerd-Antwort ist natürlich ja, toll. Da kommt jemand, der ein sehr analytisches Verständnis von Fußball hat. Man merkt auch, finde ich, in seiner Einschätzung ganz oft, dass er auf die Expected Goals schon irgendwie was gibt, weil ganz oft...
Tatsächlich, das ist jetzt mehr Schleimerei, als ich es eigentlich tun wollte, aber tatsächlich, wenn man sich Pressekonferenzen mit ihm ansieht oder an ihnen teilnimmt, was ich ja mache, dann und vorher deine Kolumnen bei uns liest, da erkennt man durchaus Überschneidungen. Auch in der Analyse des Gegners.
Ja, nö.
Das verwirrt mich.
Das verwirrt
mich. Jedes Mal aufs Neue, ja.
ich denke mal, wir haben, wir, also nachdem Manuel Schäffler das auch schon erwähnt hat, dass er Y-Scout auch verwendet, um seine Gegenspieler zu scouten, ich nehme einfach an, wir benutzen einfach dieselbe Datenbasis und dann kommt man ganz schnell auf ähnliche Ergebnisse, denke ich.
Andererseits, aber beide könnt ihr nicht verhindern, dass der 1. FC Nürnberg trotzdem mal wieder im Tabellenkeller angekommen ist, trotz eures enormen Wissens.
Ja, das ist aber ja letztlich auch der Grund, warum Fußball so wahnsinnig beliebt ist, weil man eben, obwohl man alles vorher weiß und alles tot analysieren kann, man muss das Ding halt spielen und der Pep Guardiola sagt ja auch, 50% des Spiels sind Zufall, es geht darum, die anderen 50% zu kontrollieren und die 50% Zufall, die machen halt dann doch sehr, 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 sehr viel aus.
Ja, und das beruhigt auch mich, weil dadurch habe auch ich eine Berechtigung in diesem Sport, um mitreden zu können. Aber ja, der Nerd freut sich.
Der Nerd hat sich gefreut, ich muss ganz ehrlich sagen, das Faustsche zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust war das schon da, weil ich nämlich eigentlich mir gedacht habe, wahrscheinlich hätte ich mit Dimitrios Gramotzis besser.
Echt?
Weil der mir eine durchaus langweiligere Saison versprochen hätte. Mhm. Also der ist halt eher so der Defensivmensch und hätte vielleicht, da hätte ich mir defensiv mehr erhofft, andererseits ja, keine, also es war halt, das ist halt einfach so ein bisschen das Bauchgefühl, so die langweiligere Variante, so die ganz routinierte Variante mit Hacking und Gramotzis und wir sind jetzt da erstmal, fahren das alles so ein bisschen runter und ja. Also das wäre einfach nur mein persönlicher Impuls auf der anderen Seite gewesen.
Weil du dich nach Ruhe sehnst, nach diesem.
Genau, ich hätte eigentlich, ganz ehrlich, erst recht in diesen Zeiten wäre irgendwo ein Ruhepol in irgendeiner Form schon nicht schlecht.
Ja, dann schau nach Fürth vielleicht. Das ist, aber die spielen ja aufregend, deshalb
ist ja, das ist das andere.
Keine gute Idee. Und bist du in deinen Erwartungen, welche Erwartungen hattest du an Robert Klaus und bist du in denen bestätigt oder enttäuscht worden? Sind sie übertroffen worden? Ein sehr, sehr freundlicher Mensch, der tatsächlich versucht, auch Menschen wie mir seine Überlegungen nahezubringen, was man ihm nicht hoch genug anrechnen kann.
Also ich finde, das wirklich Angenehme an ihm sind tatsächlich, also ich schaue gerne Pressekonferenzen, weil er vieles erklärt. Ich finde auch, muss auch ganz ehrlich sagen, also es gibt manchmal so Punkte, das war vom Darmstadt-Spiel oder so, da habe ich was gesehen im Gamefilm, also wo ich mir angeguckt habe und ich habe gemerkt, da ist irgendwas und ich konnte es aber nicht verbalisieren. Also ich wusste, die haben eine gewisse Herangehensweise und ich kriege sie aber nicht hin. Mhm. Und er hat dann in der Pressekonferenz genau das gesagt und konnte es verbalisieren. Und das ist
okay.
Was, wo ich sage.
Also Klaus größer Zänger.
Definitiv. Deshalb sitzt er ja auch auf der Bank.
Ja.
Es war ganz lustig, weil ich nämlich dann vor dem Spiel habe ich kurz mit Dieter Hecking gesprochen, der dann, also Nils Rosso hat mich vorgestellt, hat gesagt, das ist der Taktikguru von der NN und Dieter Hecking hat so gemeint, ja, mit diesen Taktikgurus, da kommt er gar nicht zurecht, weil die versuchen, die sehen immer was der Trainer gar nicht denkt. Also ich kann mich da auch an ein wunderbares Zitat von ihm im Kicker mal erinnern, wo er über so eine Spielverlagerungsanalyse gesprochen hat, wo er ganz tief reingegangen ist und gesagt hat, das soll ich mir alles überlegt haben, was die da geschrieben haben. Und ich habe dann aber zu Dieter Hecking tatsächlich auch gesagt, nee, also das, was der Trainer da sieht, das sehe ich nicht alles und er kann es auch an vielen Stellen besser verbalisieren.
Ja. Also,
das macht auch tatsächlich Spaß, weil man tatsächlich, ich finde, man lernt auch noch was.
Ja, tatsächlich. Das war ja in den letzten Monaten und Jahren nicht immer ein Vergnügen, Pressekonferenzen des
ersten FC Nürnberg
anzusehen. Auch aus unterschiedlichen Gründen, genau. Das, genau. Ja. Beide Seiten.
Ja, wobei ich, also Michael Kölner hatte ja zumindest einen großen Unterhaltungswert und man hat theoretisch auch ab und zu mal wirklich was lernen können. Nicht immer, aber manchmal
doch auch. Super unterhaltend waren die. Und,
aber Alois Schwarz war halt 3 Minuten und dann war es zu Ende.
Ja. Also, und gut. An die anderen beiden kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, wie das mit denen eigentlich war. Aber egal. Ja, jetzt sind die Pressekonferenzen wieder ein bisschen lustiger, schöner. Ja. Informativer.
Ja. Und also vom Fußball her ist es schon so, ich bin relativ überrascht, dass er formationstechnisch nicht so dogmatisch ist. Also das war eigentlich das, womit ich gerechnet hätte. Ich weiß nicht, also ob du dich an meinen Artikel Anfang September erinnern kannst, wo ich mal die Red Bull-Schule dargestellt habe.
Ich kann mich an den Anfang des Gesprächs nicht mehr erinnern, deshalb nein. Also Anfang nein. September keine Chance. Ja, ja. Ist doch so dunkel, dunkel. Ja. War das der mit der geschätzten Kollegin Sarah Dendorf gemeinsam?
Nee, das war die Idee, das zu machen. Das haben wir dann verworfen. Das habe ich dann alleine gemacht.
Okay. Da kann ich mich dann zumindest an die Planungen noch erinnern.
Genau, ja. Und dann habe ich es alleine gemacht und da habe ich also so ein bisschen so diese Red Bull-Schule versucht zu beschreiben, halt auch mit dem klassischen, und das hat er ja am Anfang dann auch probiert, also dieses 4-2-2-2, mhm. Also ohne echte Außen quasi mit, das nennt Flügelzehner habe ich das genannt, ich glaube, er nennt es ähnlich, also dass du quasi die Zehner hast, aber die spielen nicht im Zehnerraum, im Formstrafraum, sondern so leicht versetzt an den Außen. Also das hat zwar ja am Anfang so ein bisschen, dass sie so in diesem 4-4-2 gespielt haben und inzwischen wechselt er ja wild durch. Also er spielt 5-3-2, dann jetzt am Samstag habe ich es bis heute nicht ganz durchstiegen, was es war. Also ich habe es mal als 4-3-3 aufgeschrieben, aber es war halt auch kein
4-3-3. Ja, manchmal sah es so aus, aber
sondern eher so zentral eingerückt. Also die Flexibilität, die da ist, die finde ich überraschend, weil ich eigentlich gedacht habe, er ist dogmatischer, was das angeht, weil er eben aus dieser Red Bull-Schule kommt und ja 10 Jahre da war.
Ja.
Also da, das ist das eine. Das andere ist dann tatsächlich auch, also mir ist das Pressing noch nicht ganz so intensiv, wie ich es gedacht hätte. Das war in den ersten Spielen, war das richtig hart. Also das war gerade gegen Sandhausen oder so, da habe ich gedacht, oh, wenn die das jetzt durchziehen, dann laufen die alle tot und gewinnen ganz viele Bälle. Aber das ist jetzt gar nicht so sehr der Fall. Also das ist so das andere. Die sind bei den Pressing-Werten irgendwo so im hinteren Mittelfeld auch so. Ich weiß nicht, ob das gewollt statistische Verzerrungen sind. Das ist ja auch immer so eine Sache. Bei 6 Spielen ist ja noch nicht so wahnsinnig viel.
Ja.
Da und andere Dinge sind dann schon wieder nicht überraschend, also halt, dass man relativ viel direkt spielt und deshalb auch relativ viel Bälle verliert, also ich habe mir mal die Mühe gemacht und Ballverluste und Balleroberungen ins
Verhältnis. Das war am Anfang, am Samstag auch in Braunschweig, oder? Das dachte ich mir auch, ja. Zweitliga-Fußball macht dann gleich so einen unlustigen Tweet draus irgendwie, aber das schaut dann schon manchmal sehr konfus aus.
Ja, also ich habe mir mal die Mühe gemacht, um Ballverluste und Balleroberungen ins Verhältnis gesetzt. Im Club ist es so, es kommt auf jede Balleroberung kommen 1,46 Ballverluste. Und das ist ligaweit der viertschlechteste Wert. Also da sind nur St. Pauli, Würzburg und Braunschweig dahinter. Fürth ist da auch Erster mit
1,2. Was soll uns das sagen?
Das also heißt, dass relativ, dass der Club oder dass die Mannschaften, die da hinten stehen, viel öfter den Ball verlieren als erobern.
Mhm. Okay.
Das ist teilweise Spielanlage, dass man halt sagt, man spielt schnell direkt nach vorne und dann verliert man halt öfter den Ball, weil der Ball halt nicht ankommt, weil die Seitenverlagerung von Johannes Geis halt ins Aus geht oder sowas. Aber der Versuch war da und wenn der Ball ankommt, dann ist es direkt, aber zum anderen ist es halt auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, wer ein bisschen hektischer spielt, ein bisschen wilder spielt und das ist dann ganz interessant, dass eben da in der Wertung wieder Fürth auf 1 ist, die ja einen sehr ruhigen Ball spielen.
Mhm. Ja, okay. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen vielleicht für fehlendes Talent.
Weiß ich nicht. Bis zum gewissen Grad ist halt einfach das, glaube ich, eher tatsächlich wirklich Spielanlage, dass man sagt, man will dieses direkte Spiel und da kann man weiß, da kommt nicht jeder Ball an. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, also das ist schon auch was auffällt, also die Passgenauigkeit so ins letzte Drittel oder so, da muss man schon noch viel dran arbeiten, also weil da so wirklich in gefährliche Abschlusssituationen ist man noch zu selten gekommen.
Dafür schießen sie aber relativ viele Tore.
Das ist richtig. Ja. Also, aber ja, das ist halt dann auch sowas. Ne? Du hast halt auf der anderen hast du halt auch 2 Fernschusstore, wo man sagt,
ob die. Fast ein drittes noch durch Johannes Geis.
Ja.
Ich sag's ja immer, schießen.
Immer schießt. Ja. Ich hab's jetzt nicht verfolgt, ob Johannes Geis inzwischen mal einen Abschluss von innerhalb des Strafraums hat, seit er in Nürnberg
ist.
Jenseits der Elfmeter.
Ich glaube nicht.
Ja, ich,
Wir lösen das beim nächsten Mal auf.
Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, ja, also da, es gibt schon noch so Sachen, da könnte man, kann man dran arbeiten, weil natürlich, ich meine, das ist dann immer so eine Philosophiefrage, also will man möglichst schnell und direkt vorkommen und nimmt halt den Kauf, dass man öfters einen Ball verliert, oder sagt man, ja, lieber langsam aufbauen und dann mal gucken. Also es ist halt zum Beispiel so bei den...
Am Samstag zum Beispiel sind sie ja gezwungen worden,
genau,
zur zweiten Variante, weil, ja,
und es war aber,
weil Eintracht Braunschweig gar nicht Fußball spielen wollte.
Genau, aber jetzt frage ich dich mal, hattest du nicht
auch... Bitte nicht, deshalb habe ich mir diese Rolle im Podcast ausgesucht,
aber
damit ich keine Antworten geben muss.
Auch das Gefühl, dass sie damit eigentlich viel besser zurechtkamen?
Ist
in der ersten Halbzeit?
Ja, klar. Hatte ich dieses Gefühl. Ich weiß bloß nicht, ob es ihnen alle Gegner in dieser zweiten Liga so einfach machen würden wie die Eintracht am Samstag.
Genau, das ist dann die Einschränkung, die ich auch machen würde, aber das ist halt genau das. Also wenn man sich so anguckt,
Da sind wir ja dann beim nächsten Punkt. Also das ist, das war ja die Diskussion, als Klaus nach Nürnberg kam und man schon ahnte, dass er diese Art Fußball spielen will, ob dann die Mannschaft dazu bereit ist. Und er sagte damals ja immer, ja klar, man muss mal gucken, ob die Spieler merken, welche Talente noch in ihnen verborgen sind. Passt das zusammen? Diese Mannschaft, du kennst die Mannschaft länger als den Trainer und dieser gewünschte Fußball?
Ich weiß es immer noch nicht so genau. Also ich bin immer hin und her gerissen. Also ich nehme jetzt einfach mal, was weiß ich, einen Johannes Geis, oder wenn man sich den anguckt, der kann ja eigentlich schon ruhig, der kann auch gut aufbauen, der kann aber hat natürlich auch diese schnellen Richtungswechsel, Seitenverlagerungen, der ist schon auch dafür da. Dann hast du einen Fabi Nürnberger, der ganz viel Dynamik reinbringt, auch einen Robin Hack, der Dynamik hat. Andererseits hast du dann wieder, ich habe überlegt, ob ich ein anderes Verb verwende, aber haben könnte oder ob ich qualifizieren möchten muss. Und dann hast du aber vorne drin wieder einen Manuel Schäffler, wo ich sage, naja, also der ist ja eher so ein Ablagespieler, wo ja dann doch auch mal im Aufbau durchaus mit dem Rücken zum Tor und dann legt er ihn wieder ab, so wie das bei Braunschweig Proschwitz.
Um dann Fernschüsse zu ermöglichen.
Ja, oder halt dann den zweiten Ball zu spielen.
Ja. Also, ja.
Je nach Anlage. Also es ist, ja, von daher, ich bin immer so zwiegespalten. Vielleicht kann man auch einfach tatsächlich mit der Mannschaft theoretisch beides spielen. Aber das
oder Problem ist keins halt, von beiden.
Oder keins von beiden. Das Problem ist, denke ich, so ein bisschen durch die vielen Ballverluste kriegst du halt schnell wieder Druck auf die Defensive.
Und
auch eine gute Defensive, wenn du die oft genug anläufst, kriegt halt irgendwann Probleme. Also deshalb bin ich ja bei der Einschätzung der Defensive so noch so ein bisschen zwiegespalten, ob jetzt...
Das ist gut, dass wir da nochmal zurückkommen. Letztes Jahr, in der letzten Saison, war es ja so, dass die Chancenqualität gegen den ersten FC Nürnberg so enorm gut war. Ja. Ist es in diesem Jahr bislang wieder ähnlich, oder?
Das ist nicht ganz so frappierend. Also es ist nicht so, dass es irgendwie der erste Wert ist. Was tatsächlich so ist, die eigene Chancenqualität ist halt wieder die niedrigste in der Liga, zusammen mit Osnabrück. Aber Osnabrück macht irgendwie aus den schlechten Chancen mehr.
Ja, weil die Kerk haben. Kerk und Schmiedes. Ja, danke. Vielen Dank. Ja. Grüße nach Osnabrück.
Und die Chancenqualität der Gegner ist schon noch hoch, ist überdurchschnittlich hoch, aber nicht massiv oberdurchschnittlich. Also das ist zum Beispiel so, also Expected Goals pro Schuss beim Gegner 0,13, also 13% pro Schuss. Da gibt es genug, die mehr haben. Also St. Pauli, Aue, Darmstadt, die haben alle noch höhere Qualität gegen sich von den Chancen. Düsseldorf und Hannover gleichwertig und Würzburg liegt bei 0,17. Also die lassen noch viel, viel gefährlichere Chancen zu. Mhm. Das ist nicht so wie letztes Jahr. Es ist ein bisschen überdurchschnittlich. Man lässt auch relativ viele Schüsse zu, also fast fast 12 pro Spiel. Das ist relativ viel. Das ist auch überdurchschnittlich. Andererseits, man schießt auch häufiger als der Durchschnitt, also fast 13 Mal. Und das ist der Liga-Durchschnitt 11,4. Mhm. Bei den Schüssen pro Spiel ist uns auch Fürth vorne.
Ihr hört den Fürther Flachpass.
Ja, und dementsprechend, also die eigene Chancenqualität ist halt wirklich, ist da wieder die Schwächste der Liga. Das ist halt so ein bisschen was, das kann aber natürlich auch wieder sagen, ja gut, das liegt halt am Expected Goals Modell, dass die Fernschüsse halt einfach niedriger einstuft, weil die halt seltener reingehen, und wenn du dann halt im Schnitt, wenn deine Abschlussentfernung halt mehr als 20 Meter im Schnitt ist, und da gibt es auch nur zwei Mannschaften, die da noch weiter wegschießen, nämlich Osnabrück und Braunschweig.
Also eine von mir trainierte Mannschaft hätte den niedrigsten Expected-Goals-Wert in der Geschichte der Datenerfassung.
Schießt einfach nie innerhalb. Macht genau. Nie Basketball. Immer Dreier. Ja,
exakt. Den Trend aufnehmen und nur noch von draußen schießen. Das ist vom Basketball lernen. Aber naja, das dauert einfach, bis sich gute Ideen durchsetzen. aber warum funktioniert dann doch, warum gelingen dann doch so viele Tore? Das ist also ein Mysterium, dieser erste FC Nürnberg. Die Defensive ist eigentlich ganz okay, aber sie kassieren ständig Tore, und die Offensive spielt sich keine guten Gelegenheiten, aber trifft regelmäßig.
Ja. Noch kann man das, glaube ich, einfach auf statistisches Rauschen schieben und sagen, ja. Das pendelt sich im Laufe der Saison oder der Halbserie noch ein. Manchmal hast du aber auch Spielzeiten, wo es komplett gegenläufig ist. Also ich erinnere an, in England gibt es einen Stürmer, der heißt Patrick Bamford, der spielt bei Leeds, der hat letztes Jahr irgendwie aus 25 Expected Goals 16 Tore gemacht und hat jetzt aber aus 2 Expected Goals 6 Tore gemacht. Also das ist halt einfach, manchmal hast du so Phasen drin, wo du halt einfach irgendwie das läufst, und am Ende gibt es dann statistisch nennt sich das Regression zur Mitte. Also irgendwann pendelt sich halt dann doch wieder auf dem Erwartungswert ein. Von daher, momentan kann man noch sagen, ja, ist halt so. Andererseits kann man auch sagen, wenn man sich jetzt die Werte anschaut, so weit weg ist es gar nicht. Also dadurch, dass der Club eben so oft schießt, gleicht er so ein bisschen die durchschnittliche Qualität der Chancen aus, weil wenn du einfach oft drauf ziehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch da, dass selbst mit schlechten Chancen irgendwann mal was reingeht. Der Fachbegriff dafür nennt sich übrigens Shot-Spamming.
Shot-Spamming, das gefällt mir sehr gut. Also erstaunlich, weil man sich hier in Nürnberg zumindest immer denkt, ja, eigentlich lauter talentierte Offensivspieler, die da versammelt sind. Ist das vielleicht ein falsches Urteil? Werden die Offensivspieler des 1. FC Nürnberg besser gesehen, als sie tatsächlich sind?
Oder? Ja, in gewisser Weise kommt es, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man erwartet. Also das sind schon ordentliche Zweitligaspieler, aber sie sind halt nicht mehr. Und die Frage ist halt auch, wie werden sie denn eingesetzt? Also du hast halt so das System oder die Herangehensweise ist ja letztlich, egal mit welcher Formation, bei Robert Klaus schon so, dass es nicht so die klassischen Flügelspieler gibt. Mhm. Das heißt, die ziehen alle so ein bisschen ins Zentrum, und da ist halt dann so die Frage, haben die da wirklich ihre Stärken oder auch nicht? Also ist es wirklich so, dass man nicht, was weiß ich, wenn man Robin Hack auf außen setzen würde und der könnte sich da auf die Grundlinie durchdribbeln und dann nach hinten reingeben, würden dann nicht die anderen Offensivspieler auch profitieren? Oder ist es so, dass Robin Hack sich aber dann dauernd verdribbeln würde und jeden Offensiv-Zweikampf verlieren, und dann ist es besser, das passiert im Zentrum, wo du direkt dagegen arbeiten kannst?
Ich tendiere zu einer Antwort, die ich aber jetzt nicht geben will. Andererseits hat man letztes Jahr sich immer beschwert, dass Nikola Dovedan auf dieser Außenbahn vollkommen verschenkt ist.
Und der gehört auch nicht nach draußen, aber ja. Du hast ja ein paar andere Spieler. Also ich finde jetzt zum Beispiel, den Felix Lohkämper kann man durchaus auch auf außen einsetzen. Also so Geschichten wie das 1-0, das er da vorbereitet gegen Darmstadt. Also da sieht man schon auch, welche Qualität er auch durch sein Tempo auf außen hat. Andererseits hat er im Zentrum auch gewisse Daseinsberechtigung. Also es ist schwierig.
Ja, weil er da zum Beispiel mal Fernschüsse
macht, ja, die dann abgefälscht werden und deshalb reinfallen.
Sicheres Ding, ja. Das heißt, du bist mit Robert Klaus bislang sehr zufrieden, mittelmäßig zufrieden, enttäuscht wie noch nie zuvor in deinem Leben?
Nicht unzufrieden.
Nicht unzufrieden, okay.
Ja, also das ist das, ich denke, das ist halt auch sowas, ne? Der hat jetzt 6 Profispiele oder 7, wenn man den Pokal mitnimmt, in Eigenverantwortung, dass der, man muss halt einem Rookie auch zugestehen, auch auf der Position, dass es dauert und dass man eben nicht sofort alles, dass nicht sofort alles funktioniert und vielleicht muss man auch an manchen Stellen einfach dann auch zugestehen, dass er halt einfach von der Generation her ein anderer Trainer ist als das, was man bisher erwartet hat. Das ist der erste Trainer vom Club, der jünger ist als ich.
weiß ich gar nicht, will ich gar nicht drüber nachdenken.
Lieber nicht ausrechnen. Nee. und dementsprechend ist es halt so, da muss man auch gewissen Lernprozess zugestehen. Man muss vielleicht auch sich an, wenn man jetzt eher so vom alten Schlag ist, an manche Sprechweisen gewöhnen. Also auch ich als im Hauptberuf Englischlehrer zucke immer zusammen, wenn er von der Box spricht, weil das heißt Strafraum und der Anglizismus ist völlig unnötig. Aber das hat sich halt so eingebürgert und man muss, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass man, wenn man ihn bewertet oder wenn man insgesamt die Leute bewertet, dass man nicht zu sehr auf so Äußerlichkeiten guckt, sondern halt einfach.
Was? Das ist unsere einzige Bewertungsgrundlage hier in diesem Podcast. Das müsstest du inzwischen auch. Kürzlich hat er in irgendeiner Presse, wer hat sich denn da verletzt? Da hat er so eine Verletzung auf Englisch benannt.
Ein Bone Bruise?
Ja, genau.
Der Bone Bruise ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie so ein,
Bei Scheffler war das,
genau. Genau, Scheffler hatte einen Bone Bruise. Ich glaube, das heißt tatsächlich so. Also, das ist, glaube ich, ich überlege gerade. Ja, gut, das ist eigentlich, ja, Knochenprellung kann man schon auch sagen.
Ja.
Aber Bone. Ja, das wird wahrscheinlich der Arzt so weitergegeben haben.
Ja. Okay, also wir finden, Robert Klaus darf schon noch.
Ja, bitte nicht ständig. Also das ist auch so was mich so ein bisschen in die Decke raufgehen lässt, wenn man wirklich an jeder Stelle, ich meine, das ist halt nicht nur typisch Nürnberg, das ist typisch Fußball. Man hat halt, man kauft sich in so ein Narrativ ein, also so eine Erzählung, dass man sagt, so, ja, jetzt haben sie seit dem zweiten Spieltag nicht gewonnen, jetzt steht der Trainer unter Druck und jetzt muss er liefern. Und ja, das finde ich total ungut, einfach mal den Mut haben.
Wir sprechen uns in 3 Wochen nochmal. Ja, ja,
nach dem verlorenen Derby reden wir ja, einfach nochmal. Genau. Wie immer, es ist November und ja.
Ja, exakt. Ja. Nein, das hoffen wir und tatsächlich sehe ich das diesmal tatsächlich, in diesem Jahr sehe ich keine Trainerdiskussion mehr
bei mir. Ja, aber auch nur, weil der Spielkalender verlagert ist, oder?
Ja.
Du hast vorhin mit Hacking gesprochen. Wahrscheinlich vermittelt er schon auch den Eindruck, dass er überzeugt ist und länger warten würde als andere.
Ja, also tatsächlich. Und ich sehe im Moment auch keinen Grund vielleicht. Aber ich lasse mich halt auch immer blenden, wenn jemand nett ist zu mir. Dann denke ich mir, ja, perfekt, ein Spezialist, der muss in diesem Amt bleiben. Und
deshalb bin ich so oft im Podcast.
Exakt. Perfekte Zusammenfassung meiner Gästeeinladungen. Da, naja, wohl.
Und deshalb war Wiesinger auch schon so oft da.
Ja, stimmt. Das ist Wiesinger knapp hinter dir, glaube ich. Aber gut. Wolltest du noch irgendwas Substanzielles, was ich nicht zu fragen wagte, zum ersten FC Nürnberg beitragen? Also ich fasse mal zusammen. Robert Klaus ist ganz okay als Trainer, auch aus Sicht des Nerds. Und die Zahlen sind noch etwas verwirrend mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Am Ende wird der Club 12.
Das wäre jetzt so meine Zusammenfassung
des Ganzen. Ja. Genau, bei mir ist er steigt auf, aber gut.
Er steigt auf, weil am Ende, wie in den meisten Ligen, alles so eng sein wird, dass am letzten Spieltag Dritter und 15. gleich oder Dritter und 16. noch drin ist und dann.
Genau. Und dann trifft Schleusener in der 96. Minute und alles wird schön. Ja, okay. Also wolltest du noch was Substanzielles loswerden? Weil du weißt, ich frage immer nur die unwichtigen Dinge.
Nee, es war doch jetzt, das war sehr tiefgehend. Ich glaube, ich hoffe, es haben nicht zu viele aufgrund der vielen Zahlen sich abgemeldet.
Da bin ich sehr sicher, aber da möchte ich nochmal mich loben. Ich bin immer noch drin im Gespräch. Auch eine Seltenheit ist. Aber es war mir mal wieder ein Vergnügen, Florian Zenger. Vielen Dank. Alle anderen machen Urlaub. Da bliebst nur noch du als Gesprächspartner, um dir nochmal eine reinzudrücken. Zum Ende, wir bleiben in WhatsApp-Kontakt.
Ja. Über Pascal Mayer.
Über Pascal Mayer, genau. Jetzt, das wäre jetzt sehr interessant, ob es einen Fußballspieler gibt, der Pascal Mayer heißt und irgendwo in der schwedischen dritten Liga. Ja, ich google das mal.
Nee, der ist...
Ein Schweizer Unihockey-Spieler, stimmt. Ja, und Nationalspieler.
Ja. Hockey im Fußball hat ja dank Bernhard Peters Tradition.
Ja, und Max Müller im Aufsichtsrat. Also da findet zusammen, was zusammengehört. Vielen, vielen Dank. Am Samstag spielt der Club gegen Fortuna Düsseldorf, die jetzt auch nicht so...
Nee, die sind
großartig daherkommen.
Die sind tatsächlich, wenn man Expected Goals und Expected Goals ergänzt zusammenzieht, zählt und die Elfmeter abzieht, dann sind es die Mannschaft mit den am wenigsten torreichen Spiele. Die kommen gerade insgesamt auf 4,9 zu 5,1, also da passiert eigentlich fast gar nichts. Okay. Wenn die Elfmeter nicht wären, weil die haben schon 4 Elfmeter, glaube ich, kassiert.
Gegen sich, also ja. Okay. Dann treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die meisten... Also ja. Es wird eine Elfmeter geben am Samstag?
Es wird auf jeden Fall eine Elfmeter gehen und Fortuna Düsseldorf wird auf jeden Fall zwischen der 75. und 90. treffen, weil sie 4 von ihren 6 Toren in der Schlussphase erzielt haben.
Dann wissen wir Bescheid. Wir reden dann am Montag nächste Woche trotzdem nochmal drüber. Vielen Dank, Florian Zenger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald mal wieder. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.